Hallöchen, liebe Hörerinnen und Hörer hier draußen im freien Feed von Okay Cool. Mein Name ist Dom Schott und ich darf euch hier etwas ganz Besonderes präsentieren, nämlich das Vorgeplänkel, der erste Teil eines ganz neuen Podcast-Formats hier bei Okay Cool, das ich in Zukunft gemeinsam bestreiten werde mit Gunnar Lott von dem Retro-Spiele-Podcast Day Forever. Das Format heißt Hommage, in dem werden wir uns in Zukunft regelmäßig jeden Monat widmen. Neuen Spielen, die alt aussehen, in einem Vorgeplänkel machen wir uns warm für die Erfahrung, dann trennen sich unsere Wege, wir holen das jeweilige Spiel nach, führen exklusiv Interviews mit den Entwicklerinnen und Entwicklern und kommen dann zur Hauptfolge zusammen, um über das Spiel und das Interview garniert mit O-Tönen zu sprechen. Zur Feier der Veröffentlichung der Hauptfolge zu Faith The Unholy Trinity, einem Spiel, das aussieht wie ein Atari-Game, aber gemacht wurde vor kurzem von einem Ex-Missionar, hört, hört, habe ich das Vorgeplänkel hier rausgeschoben in den freien Feed für euch da draußen als Versucherle. Und wenn ihr euch denkt, Mensch, mega geil, das möchte ich doch komplett hören, die Hauptbesprechung interessiert mich, dann lade ich euch herzlich ein zum Steady-Abonnement, schwieriges Wort, Steady-Abonnement, könnt ihr jederzeit kündigen, solltet ihr aber nicht, denn euer Herz geht auf, wenn ihr auch in Zukunft hören könnt, was mein Team und ich bei Okay Cool jeden Dienstag, Freitag und Sonntag für euch veröffentlichen. Hommage gehört, wie gesagt, ab sofort nun dazu, exklusiv für alle Supporterinnen und Supporter. Und hier ist euer kleines Versucherle. Ich hoffe, es gefällt euch. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und genau den wünsche ich euch auch nun. Flup, flup, flup. Liebe Hörerinnen und Hörer von Stay Forever, liebe Hörerinnen und Hörer von Okay Cool, herzlich willkommen zu einem ganz neuen Format, das wir uns überlegt haben, das unter dem aktuell noch befindlichen Arbeitstitel Hommage läuft, klären wir gleich auf. Wir haben was ganz Besonderes hier für euch vorbereitet und ich glaube, es ist am einfachsten, zuerst die Person vorzustellen, die, wenn dieses Format Zukunft haben soll, gemeinsam in Zukunft mit mir durch die Spielebibliotheken dieser Welt durchschreiten wird. Und zwar ist es Gunnar Lott. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo Dom.
Bin jetzt schon Fan von dem Bild, das ich gezeichnet habe. Wir beide gemeinsam laufen durch die großen Gänge der Spielebibliothek der Welt. Finde ich großartig. Gänsehaut, toll. Naja, die Leute werden sich fragen, alles klar, was ist denn los? Hommage, was hat es damit auf sich? Ich möchte es erklären und bin bereit, deinen korrigierenden Blutgrätschen auszuweichen, falls ich da was vergessen haben sollte.
Go for it.
Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Wir haben uns gedacht, wir wollen uns mal Spiele ansehen da draußen, die alt aussehen, aber nicht alt sind. Und diese Spiele wollen wir uns die Lupe nehmen und uns die Frage stellen und herausarbeiten, wo sind denn die Querbezüge zu diesen historischen Vorbildern? Wie gehen diese modernen Spiele mit diesen Vorbildern um? Wo lassen sie sich inspirieren? Wo machen sie was Eigenes? Wo zollen sie Hommage? So kommt der Titel ins Format an diese Vorbilder. Und da haben wir eine ganze Reihe von spannenden Spielen entdeckt. Beginnen möchten wir mit einem Titel namens Faith. Das sind eigentlich drei Spiele, dazu kommen wir gleich noch, die zusammengefasst werden in der sogenannten Unholy Trinity. Man hört es schon, ist ein Horrorspiel. Wie gesagt, dazu gleich mehr. Vorher möchte ich noch eine Besonderheit dieses Formats verraten, denn jede Folge besteht im Grunde aus zwei Teilen. Wenn alles klappt, habt ihr dann eine MP3 für euch, die diese beiden Teile schon zusammengeführt hat. Und zwar in diesem ersten Teil, das ist das, was ihr gerade hört, machen wir uns warm für dieses Erlebnis. Wir gucken auf den Packungstext, wir werfen einen ersten, vielleicht ganz kurzen, schüchternen Blick schon in das jeweilige Spiel, sprechen über das, was wir da schon von außen sehen können, über die Themen, die damit verbunden sind. Und danach, im zweiten Teil, gehen wir in das Spiel rein, spielen es durch, wenn möglich, und sprechen dann, und das ist natürlich die berühmte Kirsche auf der Sahnetorte, mit den Entwicklerinnen und Entwicklern, die diese Spiele gemacht haben und fragen, na, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Und wenn alles klappt, haben wir hier am Ende so eine Mischung aus Abenteuer, wir lernen neue Spiele kennen, die alt aussehen, plus wir lernen was darüber, was sich die Menschen dabei gedacht haben, weil wir die Interviews mit in unsere Aufnahmen reinnehmen. Gunnar, habe ich was vergessen? Bist du zufrieden? Kann das so raus?
Ja, das können wir so lassen. Ich möchte noch ergänzen, dass es mir als Retro Games Podcaster vom Retro Games Podcast Stay Forever ein bisschen zufällt, diese historische Einordnung so ein bisschen nachzuvollziehen. Und wir wollen auch ein bisschen gucken, dass wir vielleicht eine kleine Prognose abgeben, was wir glauben, wie unsere Spielerfahrung sein wird, die wir dann hinterher gegen die Realität halten im zweiten Teil. Da schauen wir mal, wo uns das hinführt. Und ich sag hier gleich mal, das ist ein Horrorspiel und ich gehe hier auch aus meiner Komfortzone raus. Ich hasse Horrorspiele. Boah, ey, ich kann überhaupt Horrorspiele, ich erschrecke mich schon. schon, wenn es irgendwie abends ein bisschen dämmerig wird und so, eine Fliege vorbeifliegt und wir haben uns hier mit Absicht ein Horrorspiel vorgenommen und ich bitte das zu würdigen, dass ich mich da reinbegebe.
Das wusste ich noch gar nicht. Jetzt freue ich mich ja noch mehr. Also vielen Dank schon mal dafür. Das ist ja großartig. Da kann ich direkt mich selbst auch verorten in diesem Genre. Ich habe auch selbst viel und große Angst vor all diesen Dingen, aber noch größer ist die Faszination vor dieser Wirkung. Also ich lese auch wahnsinnig gerne so Thriller und Whodunits und sowas und schauere mich dabei. Aber ich finde so faszinierend, dann mir die Frage währenddessen schon zu stellen, okay, was passiert hier eigentlich, dass ich gerade diese Angst spüre? Und das hält mich dran, aber ich kann dir jetzt schon sagen, die Schreie, die du in den nächsten Wochen aus Hamburg Innenstadt hören wirst, die sind von mir, weil ich finde es genauso schlimm wie du auch.
Sehr gut. Ich habe ganz kurz in die Steam-Reviews geguckt von dem Spiel. Wir sprechen gleich noch ein bisschen drüber, was man auf Steam von dem Spiel erfährt. Und die erste negative Review ist weniger als 2 Stunden gespielt, refunded, zu schrecklich. Boah. Also zu scary, ja. Also, und da dachte ich schon, wow, da freue ich mich.
Ja, bei mir hat es tatsächlich auch schon zugeschlagen, während ich diese Vorbereitung hier geleistet habe auf meinem Dokumentenpapierchen, da hatte ich in einem Tab offen auch die Steam-Seite von diesem Spiel und dann läuft da ja automatisch diese Galerie an Bildern durch und irgendwann erreicht diese Galerie ja auch den eingestellten Trailer. Und wenn man da nicht irgendwas eingestellt hat, dann wird der auch einfach von alleine abgespielt mit Ton und dann saß ich hier also, für die Dramaturgie möchte ich jetzt einfach mal erfinden, nachts um 4, Mond schien durchs Fenster, das stimmt natürlich nicht, aber und dann hörte ich im Trailer diesen kurzen, so einen mechanischen Schrei und da hat mich das Spiel schon zum ersten Mal gehabt, ich bin richtig erschrocken. Also, ach, jetzt kriege ich schon wieder Gänsehaut. Ich bin ganz gespannt. Ich habe, wie gesagt, selber noch nicht reingespielt, ganz neugierig, was passieren wird. Aufregung ist da.
So. Sehr gut. So, dann, was wissen wir über das Spiel von außen?
Ich fange einfach mal an und dann kannst du einfach mich dann gewaltvoll in den Arm nehmen und sagen, jetzt mache ich weiter. Ich fange mal mit den Grundzügen an. Also Faith, die Unholy Trinity, dieses Trinity löse ich gleich nochmal genauer auf, beschreibt ein Survival-Horrorspiel offenbar, das die Geschichte des Priesters John Ward erzählt, der im Jahr 1987 sich aufmacht für ein gefährliches Missionchen, denn er reist auf ein ländliches Anwesen in Sterling, Connecticut, also wir sind in den Vereinigten Staaten, um dort den Exorzismus an der 17-jährigen Amy Martin zu vollziehen. Und jetzt kommt der erste, finde ich, schon große Twist auf der Packungsbeschreibung. Es ist bereits der zweite Versuch von diesem Priester, diesen Exorzismus zu vollziehen, denn ein Jahr vorher hat er es schon mal versucht. Da hat er schon mal Amy Martin besucht, die offenbar ihre Eltern umgebracht hat, hat versucht, diesen Exorzismus anzubringen. Und dann ist er gescheitert. Und das hat ihn völlig fertig gemacht. Ein Jahr Urlaub quasi. Jetzt kehrt er zurück und versucht es nochmal. Und die Frage, die dieses Spiel jetzt aufwirft, ist, okay, erstens natürlich wird es ihm gelingen. Und zweitens, was ist auf diesem Anwesen in Sterling, Connecticut seit diesem letzten Jahr passiert? Und ich kann dir sagen, spannend. Das ist schon eine spannende Prämisse. Und da kann ich dir jetzt den Ball rüberwerfen. All das, was ich gerade erzählt habe, wird inszeniert. Das ist ja das allererste wahrscheinlich, was einem auffällt, auf eine Art und Weise, wo man sagen würde, hoi, also, wenn da nicht dastehen würde, erschienen 2022, ich würde es nicht glauben.
Ja, das Spiel hat offenkundig einen Retro-Stil. Und zwar krass, weit mehr als das, was man sonst so sieht, was man halt in den letzten Jahren häufig gesehen hat, ist eine Imitation des Pixel-Stils der 16-Bit-Ära, VGA-Spiele, schöne Pixelgemälde, Monkey Island-mäßige Pixelgemälde. Und dieses Spiel emuliert eine frühere Ära. Wir haben einen schwarzen Bildschirm ohne Hintergrundtextur, auf dem einzelne Sprite-Objekte stehen. Das sieht schon sehr rudimentär aus. Und das sieht aus wie, ich glaube, das Ziel ist der Atari 2600, also eine starke Stilisierung auf die 8-Bit-Ära eines Gerätes, das 1977 erschienen ist. Also schon alles ein bisschen sehr viel gröber, als man das gewohnt ist. Das Spiel ist so, man sieht das Spiel, das eigentliche Spiel sieht man von oben aus so einer flachen Perspektive. Die Figur läuft da einfach so drauf rum, ohne irgendwie Isometrie oder irgendwas zu haben. Es sind ganz klare Linien. Das Spiel sieht aus, als sei es in Tiles, also aus Feldern zusammengesetzt. Die Hauptfigur ist einfarbig, klar getrennt vom Hintergrund. Also ein einfarbiges Sprite. Generell sind die Farben alle, also die hängen es werden keine mehrfarbigen Objekte in dem Spiel gebaut. Es gibt kein Color Clashing. Das ist eindeutig die Simulation eines frühen Systems mit engen Farblimits. Es ist ein bisschen anders als wirkliche Atari 2600 Grafik. Es sieht mehr aus wie eine Mischung. Es könnte auch, einige Elemente sehen aus, als könnten sie auch vom frühen NES kommen oder von den Atari 8-Bit-Computern, vom Atari 400, 800 oder vom VC20. Das ist so eine Stilisierung. Das ist nicht der Versuch, irgendwas exakt zu übernehmen. Das ist eine Anpassung. Die Atari VCS Sprites damals hatten normalerweise 8x8 Pixel. Der C64er, eine ganze Reihe weiter, ein paar Jahre später, kam mit 24x21 Pixeln pro Sprite. Und hier sind die Pixel, so wie ich das jetzt so locker am Bildschirm ausgezählt habe, ohne große wissenschaftliche Expertise, so 6 Pixel breit und 14 hoch, also irgendwie so dazwischen, würde ich sagen. Und das ist so ein Spiel von der Art, wie man sie damals gemacht hat, dass das nicht scrollt. Ein Raum ist immer ein Bildschirm. Man läuft zum Bildschirmrand, dann schaltet's um. Und die Gesamtauflösung des Bildschirms mit diesen Pixels scheint irgendwo zwischen 160 mal 192 und 200 mal 224 zu liegen. Also ich würde sagen, zwischen der NTSC-Auflösung vom Atari 2600 und dem NES, so grob. Ja, aber die Grafik, die sieht blockiger und gröber aus als das NES und ein bisschen feiner an verschiedenen Stellen als das Atari 2600. Und es hat keine so Raster-Effekte und Dithering-Effekte, weil man war sich ja damals sehr bewusst über die Limitationen dieser frühen Grafik und hat dann versucht, mit Raster-Effekten Sachen feiner aussehen zu lassen, als sie sind. Das macht man hier nicht. Das ist alles klar lesbar, einfache Strukturen, reduzierte Figuren, fertig.
Ja, das Ganze wird noch, um das ergänzen zu wollen, von einem besonderen Stilmittel, und zwar der Rotoskopie. Das bedeutet, dass, also es ist ein besonderes Animationsverfahren, bei dem Bewegungen von realen Personen oder auch Tieren gefilmt werden und dann einzelbildweise auf ein Zeichenbrett projiziert werden. Und das ist dann die Vorlage für die Animation und das sorgt für so einen Effekt, es ist schwer zu beschreiben.
In den Zwischensequenzen, muss man dazu sagen. Das ist nicht im normalen Spielteil, den ich beschrieben habe.
Genau. Ganz genau, in den Zwischensequenzen, und das ist ein Effekt, der schwierig zu beschreiben ist, es wirkt unangenehm echt. Also diese Figur, die ich da im Tap hab schreien hören, dieses Wesen da, das ist genau in so einer Zwischensequenz passiert, das schien in diesem Trailer so zur Kamera zu auf allen Vieren zu schleichen, ist menschenähnlich, aber irgendwie auch tierisch, und die Bewegungen wurden genau mit diesem Verfahren abgefilmt und dann animiert, und das gibt dem Ganzen so eine komische Lebensnähe, und komisch deswegen, weil ja die Grafik eben noch immer in diesem Stil gehalten ist, den du gerade beschrieben hast, sehr grob, nur grobe Linien geben die Silhouette dieser Figur
einfarbig
vor.
Einfarbig,
ja, genau. Und das ist sowas, wo dann der Kopf, also meiner zumindest, draufschaut und dann diese Angst entsteht, weil man nicht direkt fassen kann, was hier eigentlich passiert. Und das ist faszinierend.
Das ist ganz clever, weil das ist ein Element, das gibt es in den frühen Computersachen nicht. Also weder auf dem VCS hätte man sowas machen können, noch wurde sowas auf dem C64 gemacht. Rotoskopie gibt es dann relativ früh schon, bekanntermaßen bei den Animationen von Prince of Persia erstmals, wo das so richtig eingesetzt wurde. Hier ist das viel aufwendiger gemacht, und weil es aber einfarbig ist und mit Pixeln diese Outlines gezeichnet ist, in dieser fließenden, rotoskopierten Bewegung, sieht es trotzdem irgendwie alt aus, obwohl das eine Sache ist, die man mit den damaligen Mitteln nicht hätte machen können. Das ist ganz clever, finde ich. Und es hat noch einen zweiten Teil, das, was du gerade angesprochen hast, die Geräusche. Das verwendet offenkundig synthetische Sprache. Es gab damals, es gibt ja schon immer Sprachausgabe in Spielen, also schon relativ früh in der Arcade und auch so auf den frühen Plattformen wie dem C64. Und dafür gab es immer zwei mögliche Verfahren. Entweder man komprimiert was, also man nimmt ein richtiges Sample. Das ist viel zu groß für die damaligen Rechner. Und so ein Sprachsample, hier so 30 Sekunden Gespräch von uns oder so als MP3 ist viel zu groß, das passt nicht auf eine C64er Diskette oder sowas. Deswegen hat man die dann damals so krass komprimiert, dass sie fast nicht mehr erkennbar waren. Und dadurch kriegt man dieses typisch Kratzige, das man in frühen Sprachsamples hört. Sowas wie Stay a while, stay forever. Ja, das ja die das Leitmotto des Stay Forever Podcasts ist, das ist ein frühes Sprachsample, ne? So weit komprimiert, dass es kratzt. Und es gibt aber noch eine andere Variante. Es gab schon in den 80ern so eine frühe Sprachsynthese, also künstliche Sprache, so wie das heute die KIs machen. Und die war, weil die ja live erzeugt wurde sozusagen, dann im Spiel oder im Programm, die brauchte nicht so viel Platz auf den Disketten, also musste nicht vorgefertigt werden, sondern konnte live gemacht werden. Aber die war halt damals noch so schlecht, dass sie ganz oft, also sie auch niedrige Qualität hatte und vor allen Dingen ganz oft falsch betont war. Weil die Computer, ne, die haben ja dann nicht so diese Computersynthese, kann dann nicht so genau natürliche Sprache imitieren. Das können ja KI-Stimmen heute manchmal noch nicht, denn man erkennt sie oft an der falschen Betonung. Und das, was das Spiel hier macht, klingt so wie so eine Mischung da draus. Das ist so eine kratzige, voller Artefakte, falsch betonte, kaum verständliche Sprache, die aber deswegen gerade noch diesem Horror-Effekt irgendwie hilft, ja, den Horror-Effekt noch schlimmer macht, wenn da so ein kratziges Geräusch kommt und ein Monster schreit oder so.
Ich werde ganz fummelig, wenn ich zuhöre, weil ich echt eine Vorfreude spüre, das nochmal jetzt zu erleben. Okay, zum Spiel selbst. Unholy Trinity, ich habe schon vorhin angedeutet, das impliziert, da gibt's vielleicht irgendwas mit einer Zahl 3. Tatsächlich ist es so, das Spiel besteht aus 3 spielbaren Kapiteln, die erschienen 2017, 2019 und 2022. Und 2022, der Oktober genauer gesagt, war dann auch der Zeitpunkt, wo der Entwickler, zu dem wird natürlich auch gleich noch was erzählt werden, gesagt hat, alles klar, wir packen das jetzt zusammen in ein großes Spiel. Eben diese Faith Unholy Trinity und veröffentlichen das nochmal. Das hat mittlerweile auf Steam als diese Dreierpackung um die 7000 Reviews erreicht. Und das ist, und die sind übrigens überwiegend ganz begeistert von diesem Spiel. Und das ist schon ziemlich ordentlich für so ein Nischen-Horrorspiel, das, wie gesagt, 2017 seinen Anfang nahm, übrigens auf itch.io, dieser Indie-Krabbelkiste, eine Art Alternativangebot zu Steam vielleicht, wo sehr viel mehr Spiele ohne diese Kurationsvorgaben landen können und wo man sich wirklich auch durcharbeiten kann durch so experimentelle Spiele. Und da stach das bereits hervor und konnte eine ganze Reihe von Awards abräumen. Also ich sag mal so, der Leumund, der dieses Spiel umgibt, der ist ganz fantastisch.
Ja, das stimmt. Also wirklich ein gut gereviewtes Produkt, ja, das auch sofort Lust auf mehr macht, wenn man kurz in die Reviews guckt. Da habe ich natürlich vermieden, tief reinzuschauen. Nur so die jeweils ersten gelesen von positiv und negativ und das sah schon sehr gut aus.
Ja. Jetzt habe ich schon in den Raum gestellt, dieser Entwickler, der nennt sich Erdorf. Ich möchte aber, wenn du damit einverstanden bist, dann nochmal kurz was einschieben für die Dramaturgie. Weil wenn ich gleich aufkläre, wer Erdorf ist, wirkt das noch viel knalliger, wenn ich noch vorher kurz was verliere an Worten über ein Motiv, das dieses Spiel ja ganz, ganz entschieden prägt. Und zwar die sogenannte Satanic Panic. Ich würde das einfach mal vorziehen und dann eben auflösen, wer dieses Spiel gemacht hat, weil ich glaube, dann ist die Gänsehaut am allergrößten. Jawohl. Also, Satanic Panic, was ist das? Was hat es damit auf sich? Das ist neben natürlich dieser katholischen Tradition des Exorzismus so das prägende Element in diesem Spiel als Thema. Das möchte ich mal kurz ein bisschen historisch einordnen, weil es wirklich hochinteressant ist. Das ist, ich nenne das jetzt einfach mal in meinen Notizen so, ich weiß nicht, ob das in wissenschaftlichen Arbeiten schon mal so gewählt wurde, bestimmt, aber ich fand das ganz zutreffend, eine, Achtung, Kulturangstbewegung. Fand ich toll. Schönes Wort, selbst erfunden.
In den USA nennt man das ja immer Moral Panic. Das ist ein Begriff, der es hier nicht rüber geschafft hat. Und Kulturangst trifft das ganz gut, finde ich.
Oh, toll. Also, eine Kulturangstbewegung, genau, die vor allem die USA erfassten und stammte aus einer, so beschreibe ich es jetzt einfach mal, tiefen Skepsis, ausgehend von einem konservativ-bürgerlichen Kreis gegen bestimmte Teile der damaligen Popkultur. Und diese Skepsis und dann auch Angst richtete sich vor allem gegen die damals ganz frisch entstandene Heavy-Metal-Musik und ihre extremen Stars. Ne? Wir denken an Ozzy Osbourne, Iron Maiden, die traten beide stellvertretend für diese Musikrichtung, also dämonenartig, auf der Bühne auf. Da gab es Maskottchen, die aussehen wie so Teufelchen. Ozzy Osbourne hat diverse Tiere auf der Bühne gegessen, ne? Vor allem die Fledermaus. Es ist alles ein bisschen gruselig. Zur gleichen Zeit haben sie Schülergruppen getroffen, um hier den ganz frischen Hype von Dungeons & Dragons Tabletop-Spielen zu genießen. Fantasy-Literatur, noch ausgehend von der Swords & Sorcery-Tradition, war auch super en vogue. Das hat bestimmte Kreise, wie gesagt, der konservativ-bürgerlichen Mitte so ein bisschen in Skepsis und dann auch in eine Angst überführt, weil die sagten, ach du liebe Zeit, das sieht aber alles ganz schön gruselig aus, was da passiert. Hat das nicht irgendwie einen schadhaften Einfluss Einfluss auf unsere Kinder. Und es gibt verschiedene Quellen, aus denen diese Skepsis gespeist wurde. Ich will da gar nicht so tief reingehen, sorgt aber tatsächlich dafür, dass, wenn man, wie man heute weiß, über 12.000 Fälle alleine in den Spätachtzigern dokumentiert sind, in denen vor allem Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer angeklagt wurden, vor Gericht landeten, weil es Vorwürfe von besorgten Eltern gab, dass diese Autoritätspersonen Teile von pädophilen Ringen waren oder von Satanistenkulten, die die Kinder selbst ruinieren. Und nicht nur diese Lehrerinnen und Lehrer wurden verdächtigt von diesen besorgten Eltern, sondern eben auch diese Popkultur-Artefakte selbst. Ich bin da, und um mal so ein Gefühl für die Zeit zu geben, auf einen Zeitungsartikel gestoßen während meiner Recherche und Vorbereitung für dieses Gespräch. Ein Zeitungsartikel vom 25. Oktober 1985, der ist erschienen im Miami Herald und der trägt den Titel, und daraus möchte ich mal ganz kurz zitieren, der trägt den Titel, also von mir jetzt übersetzt: Eltern sehen tragische Verbindung zwischen D&D-Spielgruppen und 51 Teenager-Suiziden. Und dieser Artikel erzählt die Geschichte des Teenagers, des 16-jährigen Irving Lee Pulling II, der am 9. Juni 1982 an der Patrick Henry High School seine letzte Klassenarbeit abgab und auf diesem Papier offenbar noch vermerkte: So, liebe Leute, das ist die letzte Klassenarbeit, die ich jemals in meinem Leben schreiben werde, auf Nimmerwiedersehen. Und am selben Abend hat dieser 16-Jährige dann die Pistole seines Vaters genommen und sich selbst erschossen. Und seine Mutter, Patricia Pulling, so berichtet dieser Zeitungsartikel von 1985, war sofort davon überzeugt, dass ein Fluch ihn zu diesem Selbstmord gebracht hat. Und der Fluch soll entstanden sein, während Irving Lee Pulling II, also der Sohn, mit Freunden an seiner Schule in der Pause D&D gespielt hat. Und das sorgte dafür, dass zu diesem Zeitpunkt ein Rechtsstreit begann, in dem dieses Elternpaar, also sie hat den Mann dann auch dazu überzeugen können, sich dafür stark zu machen, dass diese D&D Pen and Paper Spielgruppen an der Schule verboten werden. Gleichzeitig rief sie einen postalischen Newsletter ins Leben, der nannte sich Bothered About D&D, kurz BAD, also frei übersetzt, also besorgt über D&D. Der erreichte über 2000 Eltern zu diesem Zeitpunkt schon, laut diesem Zeitungsartikel, und setzte dann auch sehr bald in Verbindung die Selbstmorde von 50 weiteren Teenagern in dieser Region, die in den letzten Jahren passiert sein sollen, mit diesen D&D-Spielgruppen. Und es geht sogar noch weiter. Dieser Zeitungsartikel lässt dann noch, nachdem das berichtet wurde, einen Dr. Thomas Rudetsky zu Wort kommen. Das ist ein Psychiater. Und was er über diese Spiele als quasi Facheinschätzung sagt, über diese D&D-Spielgruppen, erinnerte mich sehr an diese Kinderspieldebatten dann viele Jahre später. Er sagt nämlich Folgendes, ich zitiere: Es ist ein faszinierendes Spiel, das wirklich Spaß machen kann. Aber wenn dieser Spaß darin besteht, andere umzubringen, dann ist der Spaß vorbei. Dieses Spiel ist vollgestopft, also D&D, mit Menschenopfern, Babys, die gefressen werden, Blut, das getrunken wird, Vergewaltigung, Mord in jeder erdenklichen Form und Flüchen, die wahnsinnig machen. Es ist einfach ein sehr brutales Spiel. Zitat Ende. Das war die Art, wie die Zeitungen damals über diese Spielgruppen und diese Popkulturartefakte sprachen. Und an diese Zeit ist dieses Spiel hier angelehnt.
Das ist ein ganz schönes Beispiel, was du da gerade vorgelesen hast, weil diese Kulturängste, diese Moral Panics kommen in Abschnitten immer wieder und die entstehen immer gleich aus einer Form von Angst gegenüber dem anderen, würde ich sagen. Und das andere kann auch die Jugend sein oder eine Subkultur oder Leute, die anders aussehen, die falsche Hautfarbe haben. Und dann gibt es so eine Art Abstoßungsreaktion der sich für was Besseres haltenden Mehrheitskultur, oft Leute mit einem autoritären Mindset, konservativ, die das ablehnen. Und das trifft immer auf einen zweiten Aspekt, und das passt gut zu dem Psychiater, den du da gerade vorgelesen hast. Es gibt immer Profiteure davon. Jedes einzelne Mal tut sich dann eine Kaste von Personen hervor oder Institutionen, die das anfachen, die das zum eigenen Vorteil nutzen wollen, indem sie damit Ruhm oder Geld oder Ehre oder irgendwas davon kriegen, indem sie da diese Wut, diese Angst auf Außenseiter schicken oder hetzen oder bewegen, und was dann halt zu realen Todesfällen, zu Unglück führt. Ja, die Hexenverfolgung ist eine frühe Version davon. In Amerika gab es in den 50ern diese Kommunistenangst, den Red Scare, der angefacht wurde von dem Politiker McCarthy. Auch das geht bis in die Jetztzeit, ja, diese ganze Satanic Panic Geschichte hat uns hier auch ja bis in die 80er hinein beschäftigt in Deutschland. Das kommt immer wieder in unterschiedlichen Formen, ja, auch heute sehen wir in der strikten Sache in dem Hass der Leuten, der Transpersonen entgegenschlägt, sieht man auch Aspekte davon, ja. Das ist insgesamt alles sehr gefährlich und das ist ein schwieriges Thema, um sich dem anzunehmen.
Ja. Ja. Und das aber wagt, jetzt kommen wir mal zum Entwickler, dieser Mensch namens Erdorf. Hinter diesem Namen verbirgt sich ein Mensch, ich glaube, er ist End-30er, das konnte ich rekonstruieren, namens Mason Smith, der das Spiel oder diese drei Teile vielmehr mehr oder weniger im Alleingang entwickelt hat. Der hat auch davor schon viele Erfahrungen gesammelt mit Spieleentwicklung, ist vor allem so ein Indie-Darling. Der hat Spiele gemacht, die ich vorher ehrlich gesagt noch nie gehört habe, The Wind, Extraordinary Earl's Day Off, das sind alles so Horrorspiele in kruder Grafik, alles sehr oll aussehend, aber schön oll, das ist kurz zusammengefasst. Und diese Spiele drehen sich immer irgendwie um Geister, um Übernatürliches, irgendwas Schlimmes passiert. Und jetzt kommt aber der Knaller, das ist der Twist, auf den ich hingearbeitet habe mit diesem Segment, der Satanic Panic. Dieser Mason Smith hat eine besondere Biografie, denn er ist nicht nur jetzt schon lange Zeit Spieleentwickler, sondern er ist außerdem vorher gewesen Missionar. Er war christlicher Missionar in Argentinien und ist bis heute selbst erklärt immer noch Christ. Und jetzt ist ja die große Frage, was ist los, Mason Smith? Warum machst du ein Spiel, in dem es um Exorzismus geht, um Dämonen und alles ist schlimm? Und das ist ganz faszinierend. Er hat in einem Interview mal gesagt, seine Philosophie, sage ich mal, seine Weltanschauung als immer noch überzeugter Christ ist eigentlich ganz einfach. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Er sagt, wenn man an Gott glaubt, muss man auch an den Teufel glauben. Und das verarbeitet er in seinem Spiel. Faszinierend.
Na, da sind wir ja mal gespannt, was der uns zu erzählen hat, wenn wir mit dem Spiel durch sind.
Ja, Erdorf übrigens, das noch kurz nachgereicht. Was ist jetzt das für ein Name? Ich hab so lange recherchiert, Gunnar. Ich weiß nicht, ich wollte ja raus, also was bedeutet denn Erdorf? Also wörtlich übersetzt, das, wenn's, also Luft und Dorf, was ist das? Deutsche Einwandererfamilie vielleicht und dann Luft, keine Ahnung. Nee, stellt sie heraus, er sagt auch in einem anderen Interview, das scheint das erste Wort, das erste verständliche Wort gewesen zu sein, das er als Baby gesprochen hat und das stammt von seiner Mutter als Aussage. Also, ich weiß nicht, wie belastbar das ist, aber das hat er als Inspiration für seinen Nickname gewählt. Naja, ja, das ist das. Also das ist der Entwickler. Wir stehen, wie gesagt, mit ihm im Kontakt. Wie gesagt, gar nicht. Überraschung, wir stehen mit ihm im Kontakt und haben ihn im Sinne dieses wunderbaren Formats hier gefragt und gebeten um ein Geleitwort. Wir wollen ihn, wie gesagt, ja auch später nochmal dann für ein Interview gewinnen und dann unsere Fragen ihm rüberwerfen, die sich während unseres Durchspielens ergeben haben. Aber wir wollten schon so als kleine Brücke dann in die große Besprechung des Spiels ihn schon mal fragen, hast du denn du hast es so schön genannt in der Vorbereitung, Geleitwort, irgendeine Ansage für uns, die wir im Hinterkopf behalten sollen, wenn wir uns jetzt diesem Spiel annähern. Und dann hat er was gesagt, war jetzt leider, also nicht das alleroriginellste, aber naja, ich habe mir extra nochmal das Zitat Englisch rausgeschrieben, ich zitiere, Achtung, haltet euch fest, Englisch mit deutschem Einschlag, go in blind, do not watch any YouTube videos or read anything about the game, smiley. Also. Geht blind rein, ne? Informiert euch nicht vorher, spielt einfach mal drauf los. Ich würde sagen, haben wir schon verkackt.
Ja, das haben wir jetzt nicht so ganz gemacht. Aber wir haben, also zum Spiel selber und zur Handlung haben wir mit Absicht alle Informationen vermieden. Ja, wir wissen jetzt nicht, was auf uns zukommt, wie das Spiel genau funktioniert und wie die Handlung geht. Wir wissen nur das Setup und wir haben uns ein bisschen mit dem Drumherum beschäftigt. Ich glaube, das ist ja wohl erlaubt.
Ja, das muss ja. Ich werde es ihm nicht verraten, vorsichtshalber, um da keine Missgunst zu hegen. Aber ich finde auch, das haben wir gut gemacht. Jetzt ist aber trotzdem die Frage, es interessiert mich auch wirklich persönlich sehr, ich weiß es von dir noch gar nicht, welche Erwartungen stellst du denn jetzt an dieses Spiel? Also was sind denn so die, weiß ich nicht, ob Hoffnung das richtige Wort ist, aber was wünschst du dir von diesem Spiel? Mit was rechnest du? Gibt es da irgendwas, was du jetzt schon im Kopf hast?
Schwer zu sagen. Ich frag mich, ob dieser Verweis auf die Satanic Panic, ob das mehr ist als einfach nur eine lockere Einordnung oder ob das in dem Spiel noch noch einen Niederschlag findet, weil klar, das ist, man spielt einen Priester und wenn ich das richtig verstehe, gibt es in dem Spiel ja auch Dämonen. Also das ist ja gar keine Satanic Panic, sondern das ist ja ein echter Exorzismus, wenn ich das richtig sehe. Mal schauen, ob das noch irgendwie aufgegriffen wird oder ob man dann hinterher, ich könnte mir vorstellen, dass das hinterher dann doch eine Illusion war oder eine Einbildung, diese ganzen Dämonen, denen man da begegnet, aber schauen wir mal. In den ersten Spielsekunden scheinen sie echt zu sein, so viel kann ich schon sagen, ja. Genau, mal schauen, ob das also, wie gesagt, mehr ist als nur einfach ein Gag. Und es ist mal, bin gespannt, wie sich dieser Grafikstil über die Zeit auswirkt. Das ist schon echt cool gemacht. Und aber natürlich ist ein Spiel, in dem ich durch einen 3D-Korridor in Unreal-Grafik gehe, irgendwie realer und damit auch gruseliger als eine doch relativ abstrakte 2D-Darstellung. Man muss da schon andere Geschütze auffahren, um damit Horror zu erzeugen. Und dann schauen wir mal, ob das gelingt.
Ja. Ich kann mich anschließen, einmal mit dem Gedanken zum Game Design und dann nochmal zu diesem Thema drumherum. Game Design beginnend, wir haben ja vorhin schon gesagt, als wir über die Technik gesprochen haben, das Spiel bezieht sich technisch auf wirklich ganz andere Vorzeiten, in denen auch Spiele, und ich kenne die ja jetzt nur in der Rückschau, ich bin etwas jünger als du, ich habe da vieles nicht in erster Hand kennengelernt, aber in der Nachschau, als ich dann mal einige dieser großen und auch kleineren Klassiker auch aus den 80ern mal zumindest ausprobiert habe, bin ich immer wieder Momenten begegnet, wo ich dachte, okay, ich verstehe gar nicht, was ich machen soll. Ich verstehe auch nicht, was diese Blöcke auf dem Bildschirm sein sollen. Warum muss ich so lange und umständlich irgendwo hinlaufen und dann passiert doch nichts? Also mit anderen Worten, geht diese Hommage, da sind wir wieder beim Arbeitstitel dieses Formats, geht die auch so tief, dass sie sagt, ja, ich möchte auch dich erleben lassen, als wäre das hier ein Spiel aus den 80ern und nicht nur diesen Look zitieren. Also ich möchte auch Leerlaufmomente erzeugen. Ich möchte auch Szenen zeigen, wo du einfach nicht verstehst, was du machen sollst und wo es weitergeht. Also spielt das Spiel auch damit auf dieser Ebene. Und zum anderen bin ich sehr gespannt, wie, ich sag mal, reflektiert dieser Typ, der Entwickler, mit diesem Thema Gott und heilsame Kraft und Christentum und sowas umgeht. Also gibt's am Ende dann Gott, der dann kommt und sagt so, ich bin hier der Erlöser, ich hau ja alle kaputt, die böse sind? Oder geht der ein bisschen reflektierter mit diesem Thema um und sagt so, na, also ich bin zwar gläubig als Entwickler, aber mir ist schon klar, dass es jetzt hier nicht Gott dann am Ende kommt wohl und alles Leid von der Welt bringen wird. Oder vielleicht doch? Fragezeichen. Also da bin ich sehr gespannt. Sein Umgang mit seinem eigenen Glauben, dass er hier dann wahrscheinlich irgendwie zum Thema kommen wird. Da bin ich gespannt.
Ja, da habe ich nichts hinzuzufügen. Toll. Schauen wir mal.
Doch. Ja. Schauen wir mal, also, liebe Leute da draußen, wenn alles klappt, trennen euch nur wenige Sekunden quasi von der Fortsetzung dieses Gesprächs, indem wir dann dieses Spiel gespielt und auch Ausschnitte aus dem Interview mit dem Entwickler zitieren werden. Jetzt in diesem Moment aber werden wir uns erstmal verabschieden. Vielen Dank euch für eure Aufmerksamkeit und vielen Dank dir, Gunnar, dass du, Achtung, ich zitiere es nochmal, gemeinsam mit mir durch die großen Hallen der Spielebibliothek dieser Welt schreitest.
Bis gleich.